Wir wollen auch heute Morgen gemeinsam das Wort Gottes betrachten. Ich darf euch auch von dem Andreas Sawatzki grüßen, der wäre normalerweise hier. Er ist krank geworden und deswegen vertrete ich ihn heute Morgen. Ja, Andreas, wir grüßen dich auch und wir nehmen an, du guckst jetzt am Livestream zu und wünschen dir alles Gute, gute Besserung. Am 6. April 1893, da fand der längste Boxkampf der Geschichte statt. Teilnehmer waren Andy Bowen und Jack Burke. Und ihr werdet nicht glauben, wie lang dieser Boxkampf ging. Heute gehen Boxkämpfe normalerweise 3 oder 12 Runden. Und der ging damals, sage und schreibe, 110 Runden, à 3 Minuten. In den ersten 14 Runden gingen beide Boxer ein hohes Tempo. Jeder wollte einen schnellen K.O.-Sieg. Aber der Kampf ging so lange, dass erst die Zuschauer einschliefen und dann in der 89. Runde verabschiedete sich der Reporter, weil er sagte, das macht keinen Sinn mehr, hier weiter zu berichten. Ich gehe jetzt nach Hause. Der Kampf endete dann um 4.43 Uhr unentschieden, weil keiner der Boxer mehr die Kraft hatte, nach dem Läuten der Glocke für die 111. Runde seine Ecke zu verlassen. Ich hatte noch den kürzesten Boxkampf gesucht, aber da gibt's widersprüchliche Angaben, aber lassen wir es bei dem. Ich möchte heute mit euch auch über einen Kampf sprechen. Und dieser Kampf, den wir heute betrachten, der ging noch länger als diese 110 Runden, als diese 330 Minuten. Es handelt sich um den längsten und härtesten Kampf der Weltgeschichte. Und ich lese euch dazu aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, nur einen Vers. Und von da ausgehend wollen wir dann diesen Kampf betrachten. Da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Lass uns nochmal stille werden und beten. Lieber Vater, wir danken dir auch heute für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns stärken möchtest in unserem Glauben, dass du uns festigen möchtest in der Hoffnung, dass du uns gründen möchtest auf dich und dein Wort, auch dass du uns verändern möchtest in unserem Charakter, in unserem ganzen Lebensführung. Bitte, Herr, rede du zu uns und schenke Gnade und hilf auch mir, dein Wort weiterzugeben in der rechten Weise. Ich bin auf deine Hilfe und auf deine Gnade angewiesen, wie wir alle. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen. Amen. Ja, für viele wird dieser Vers, den ich euch eben vorgelesen habe, ganz klar sein. Ihr kennt den Zusammenhang, ihr wisst, dass das die erste Verheißung ist auf einen Retter, der kommen wird. Aber vielleicht wissen nicht alle so diese Hintergrundinformationen und deswegen denke ich, ist es gut, wenn wir uns erst einmal ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen. Ich möchte euch später zeigen, wie diese Ankündigung, die hier gegeben wurde im 3. Kapitel der Bibel, wie diese dann zur Erfüllung kam, beziehungsweise auch noch zur Erfüllung kommen wird. Ich nehme also an, nicht alle kennen so die Umstände und deswegen beginnen wir mit einem kurzen geschichtlichen Abriss, um den Hintergrund besser zu verstehen, damit wir erkennen, in welchem Zusammenhang wurde denn diese Verheißung ausgesprochen. Wie gesagt, sie steht im 3. Kapitel der Bibel. Und in den ersten beiden Kapiteln der Bibel lesen wir von der Schöpfung. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt und allen Lebens. Und Gott hat auch den Menschen erschaffen und Gott hat den Menschen als König über die Erde eingesetzt. Das Urteil Gottes über die ganze Schöpfung war sehr gut. All das, was Gott gemacht hat, war ohne Mangel. Es war hundertprozentig, es war alles in Ordnung. Alles war perfekt. Der Mensch war als königlicher Repräsentant Gottes über die Erde eingesetzt. Er sollte sie nach Gottes Vorgaben bevölkern. Es waren ja erst nur zwei. Bebauen und bewahren. Und wie gesagt, das waren die perfekten Bedingungen. Das war alles ja wunderbar von Gott gemacht. Bis zu dem Tag, an dem die ersten Menschen, Adam und Eva, zum Bösen versucht wurden und der Versuchung auch nachgaben. Der Teufel in der biblischen Geschichte durch die Schlange repräsentiert, verleitete die Menschen, ihm zu gehorchen und gegen das ausdrückliche Gebot Gottes zu verstoßen. Und seit diesem Ereignis, das wir Sündenfall nennen, ist alles anders in dieser Welt. Diese wunderbare Schöpfung, die Gott gemacht hatte, war auf einmal vollkommen zerstört, kaputt. Jedes Leid, das wir heute erleben und das wir seitdem erlebt haben, jeder Streit, jeder Tod, all das hat seine Ursache in diesem Sündenfall. Und wenn du dich manchmal fragst, warum ist denn die Welt so, wie sie ist heute? Dann ist die Antwort darauf der Sündenfall. Das Ereignis, an dem die Menschen dem Teufel gehorchten und sich von Gott abwandten, das ist ursächlich für all das Böse, das wir heute in unserer Welt erleben. Der Mensch hat es leider, man kann nicht sagen wieder mal, heute könnte man sagen wieder mal, aber damals erstmalig so richtig vermasselt. Und wie soll es jetzt weitergehen? Und genau an dieser Stelle spricht Gott eine Verheißung aus. An dieser Stelle, als alles kaputt gegangen ist, als all das Schöne, das Gott erschaffen hat, ja, kaputt ging, da spricht Gott diese wunderbare Verheißung aus. Gott hat einen Plan. Es wird einer kommen, der wird diese gefallene, kaputte Schöpfung wiederherstellen. Es wird einer kommen, der wird diese gefallenen, von Gott losgelösten Menschen erlösen, erretten, befreien. Und es wird einer kommen, der wird diesen Teufel, der die Menschen verführt hat, besiegen und bestrafen. Und in unserem Bibeltext oder in diesem einen Vers, den ich euch anfangs gelesen habe, ist die allererste Ankündigung, die allererste Verheißung auf diesen Retter gegeben. Ich lese diesen Vers nochmal. Da heißt es: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, und der Frau, und zwischen deinem Samen oder deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, und wie gesagt, wir wollen heute einmal schauen, wie Gott diese Verheißung erfüllt hat, beziehungsweise wie er sie in der Zukunft auch noch erfüllen wird. Vielleicht hast du schon eine Idee. Denk doch mal kurz darüber nach, wie wird Gott diese Verheißung, die er hier angekündigt hat, wie wird er das in die Tat umsetzen? Ich denke, wir haben da ja heute einen Vorteil. Wir wissen ja schon viel mehr von dem, was danach geschah. Wenn wir uns jetzt aber mal in die Situation von Adam und Eva zurückversetzen, die hatten noch gar keine große Ahnung, wie wird das eigentlich sein? Von daher überlegt mal kurz, wie wird sich das alles erfüllen? Wie wird das alles einmal umgesetzt werden? Ich möchte euch zunächst aber noch die Gegner vorstellen. Der eine, das haben wir schon gehört, die Schlange, das ist der Teufel. In der Offenbarung wird uns später erklärt, dass die alte Schlange der Teufel ist und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und dieser Teufel ist seit dem Sündenfall, können wir sagen, der unumschränkte Weltherrscher. Aber wer ist sein Gegner? Wer ist dieser Nachkomme, von dem Gott hier in diesem Vers gesprochen hat? Wer ist dieser Nachkomme der Frau? Und wann wird dieser Nachkomme der Frau kommen? Wie gesagt, wir erfahren nur, es wird einer kommen, der wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Und wenn wir jetzt mal von Eva ausgehen, von Adam und Eva, dann wurde der erste Sohn geboren, das war Kain. War es vielleicht Kain? War er der, der die Erlösung bringen sollte? Und schon nach kurzer Zeit merken wir, der war es überhaupt nicht. Der stand unter der Herrschaft des Teufels, der hat ja gleich seinen Bruder Abel ermordet. War es Seth, der an die Stelle von Abel trat? Der war es auch nicht. War es Henoch? Da war endlich einer, der wandelte mit Gott. Und dann heißt es in der Schrift, und Gott nahm ihn hinweg. Und dann kommt ein Noah, von dem wir lesen, er hat Gnade vor Gott gefunden. Und dann müssen wir sehen, auch Noah, der zwar einen wichtigen Plan oder eine wichtige Rolle im Gottesheilsplan einnimmt, er war es auch nicht. Und so vergehen die Jahre, die Jahrzehnte, die Jahrhunderte, sogar die Jahrtausende. Und es ist immer noch dieses Warten auf die Ankunft, auf den Advent dieses Erlösers da. Und im Laufe der Geschichte erneuert und konkretisiert Gott immer wieder und immer wieder die Verheißung des künftigen Retters. Es wird dann deutlich, er wird ein Nachkomme von Abraham sein. Er wird aus dem Stamm Juda kommen. Er wird ein Sohn, ein Nachkomme des Königs David sein. Und die Propheten auch zum Beispiel, wir haben am Anfang den Text aus dem Propheten Jesaja gelesen, die Propheten weisen immer wieder darauf hin, er wird kommen, ich habe das nicht aus dem Auge verloren, es kommt einer. Aber Geduld, erinnert mich gerade an die letzte Predigt vom letzten Sonntag. Gott hält uns in unserem Warten. Es wird einer kommen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn in diese Welt. Und das ist der Herr Jesus Christus. Wir wissen heute, der angekündigte Retter, der in dem dritten Kapitel der Bibel angekündigt wurde und immer wieder bestätigt wurde im Laufe der Geschichte, das ist der Herr Jesus Christus. Und das ist der, der den Kampf gegen diesen Widersacher, gegen den Teufel, gegen den Zerstörer des ganzen Menschengeschlechtes aufgenommen hat und aufnimmt. Und als Jesus dann seinen Dienst begann, rief er aus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Gut, ich möchte euch nun in vier Runden, sagen wir mal, zeigen, wie dieser Kampf stattgefunden hat. Wir könnten auch mehr Runden nehmen, aber ich habe es auf vier begrenzt. Runde 1, die Versuchung Jesu. Wenn wir die Evangelien lesen, Matthäus Kapitel 4 oder Lukas Kapitel 4, und ich beziehe mich jetzt auf Lukas, dann lesen wir Folgendes. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesen Steinen, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und diese Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Interessante Aussage. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll dir alles gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. Ihr Lieben, diese Geschichte, die ist so wichtig und so zentral. Ich habe das am Anfang mehr immer überlesen. Das war für mich immer irgendeine Begebenheit. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist die Parallele zu den ersten Menschen. Da wurden Adam und Eva von Gott erschaffen und dann kam der Teufel und der Teufel versucht sie. Und durch den Fall der ersten Menschen wurde die ganze Menschheit, jeder von euch, der hier sitzt, mitgerissen. Wir sind alle mitgefallen. Und wenn wir uns manchmal wundern, warum wir so sündig sind, warum wir so böse Dinge tun können, dann ist die Ursache ganz weit zurück in dem Sündenfall Adams zu finden. Weil Adam gesündigt hatte, sind wir als seine Nachkommen mitgetroffen. Und jetzt kommt hier der Sohn Gottes vom Himmel herab und Jesus wird in der Schrift auch als der zweite Adam, als der zweite Mensch vorgestellt. Und hier kommt es erneut zu einem Konflikt. Und der Teufel weiß, wenn ich ihn hier bezwinge, wie ich damals den Adam zu Fall gebracht habe, dann gehe ich als Sieger aus dieser Schlacht heraus. Und deswegen kommt es hier zu diesem Shutdown, sagt man das so, zu diesem Kampf, zu dieser Versuchung. 40 Tage lang, es waren nicht nur die drei Versuchungen, auf alle erdenkliche Weise hat es der Teufel versucht, aber der Herr Jesus hat alle Angriffe abgewehrt. Der erste Punkt geht an den Herrn Jesus. Aber wir wissen, nicht nur in diesen 40 Tagen in der Wüste hat er dem Teufel widerstanden, sondern der Schreiber des Hebräerbriefes sagt über den Herrn Jesus, er wurde in allem versucht, in ähnlicher Weise wie wir, aber er ist ohne Sünde. Er hat niemals gesündigt. Er hat niemals einer Versuchung nachgegeben. Ihr Lieben, was wäre gewesen, wenn der Herr Jesus auch nur einer dieser Versuchungen des Teufels nachgegeben hätte? Wenn der Teufel nur hätte einen Treffer landen können, dann würde keiner von uns heute hier sitzen. Dann wäre keiner von uns heute hier und wir würden auf Weihnachten oder auf die Wiederkunft Jesu warten. Wir wären die hoffnungslosesten Menschen, wie alle anderen auch. Wir wären verloren und es gibt keine Hoffnung. Wir wären alle auf alle Ewigkeit unter der Herrschaft des Teufels und in der Verdammnis. Und dann heißt es aber im Römerbrief Kapitel 5, Vers 18, wie nun die Sünde des einen, Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Und deswegen war es so wichtig, dass der Herr Jesus hier an dieser Stelle deutlich macht, wer der Herr im Ring ist. Kommen wir zur nächsten Runde, zur zweiten Runde, die Kreuzigung Jesu. springen wir ins Lukas-Evangelium Kapitel 22, ab Vers 1. Da steht: Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, Jesus, umbringen könnten. Denn sie fürchteten das Volk. Und jetzt kommt's. Es fuhr aber der Satan, der Teufel, in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Und er ging hin und besprach sich mit den obersten Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie ausliefern wollte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Der Teufel hatte einige Helfer. Die Pharisäer und die Priester beschließen, Jesus zu töten. Das waren ja eigentlich die Leute, die Gott repräsentieren sollten und den Menschen helfen sollten, zu Gott zu kommen. Und sie entpuppen sich als Vasallen des Teufels, genauso wie der Judas. Der hielt sich zwar in der Nähe Jesu auf, aber er war ein Diener des Feindes. Und nun sollte sich erfüllen, was in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt war: Du, die Schlange, wirst ihm in die Ferse stechen. Wer von euch wurde schon mal von einer Schlange gebissen? Zum Glück niemand, gell? Wer von euch hat schon mal eine Schlange im Freien gesehen? Oh, so viele? Ich hoffe nicht hier in der Gegend. Doch, gibt's in der Rhön Schlangen? In Rotensee? Ach du. Ja, das waren ja keine giftigen, das waren ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, weltweit sterben jährlich ungefähr 150.000 Menschen an Schlangenbissen. Habe ich im Internet gelesen. Die wissen es ja. Und ungefähr doppelt so viele Menschen bleiben nach einem Schlangenbiss behindert. Diese Ankündigung, die hier in dem dritten Kapitel der Bibel gemacht wird: Du wirst diesem Retter in die Ferse beißen, macht auf jeden Fall eines deutlich. Das ist mit Schmerzen verbunden. Du wirst ihm schwere Schmerzen zufügen, und normalerweise bedeuten ein Schlangenbiss, zumindest von der Giftschlange, auch, das ist war's für dich, das ist dein Ende. Und genau das war auch der Fall hier bei der Kreuzigung Jesu. Sie wollten den Herrn Jesus töten, sie wollten ihn aus dem Weg schaffen, K.O. schlagen, dass er sich nicht mehr erholt. Der Teufel wollte, und er hat es auch geschafft, dem Herrn Jesus eine tödliche Wunde zuzufügen. Und man könnte sagen, diese Runde ging wohl an den Teufel. Da ging der ganze Kampf an den Teufel. Und ich muss euch sagen, als ich zum Glauben gekommen bin, und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen, und ich kam an die Stelle, wo davon berichtet wurde, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass er gestorben ist, ich war so enttäuscht. Ich dachte, Jesus ist jetzt tot. Und ich kann mir vorstellen, damals, da war eine richtige Party bei dem Teufel und seinen Anhängern und bei dem Lager. Die haben echt mal richtig gefeiert. Wir haben ihn besiegt. Ich habe vor kurzem ein Video bei YouTube gesehen. Da gibt es ja so lustige Videos von irgendwelchen Sportlern, also über die ich zumindest lachen kann. Vielleicht kann da nicht jeder drüber lachen. Aber da war ein Boxkampf. Und man sieht, das ist jetzt die Siegerehrung. Der Kampfrichter hält die beiden Kämpfer da. Und der hier auf der rechten Seite stand, von euch aus gesehen links, der war sich sicher, dass er gewonnen hat. Der macht so: Ja, jetzt liest er es vor. Und dann wird der Urteilsspruch verkündigt und er reißt die Arme hoch und er freut sich. Und dann guckt er rüber und merkt, der andere freut sich auch. Und der hat den Kampf gewonnen. Der hat es ganz anders beurteilt. Und wisst ihr was? Bei der Kreuzigung Jesu war es genauso. Der Teufel, der hat sich schon als der Sieger gefühlt, der hat schon gefeiert. Und ich weiß nicht, wann es ihm gedämmert ist, als der Vorhang im Tempel zerriss oder 3 Tage später, als das Grab leer war. Oh, irgendwas ist schiefgelaufen bei diesem Kampf. Und das ist genau das, was hier gesagt wird. Ja, du wirst ihm in die Ferse stechen, aber das ist nicht seine Niederlage. Er wird dir den Kopf zertreten. Und der Herr Jesus, gerade durch seinen Tod am Kreuz, hat er den Teufel besiegt. Da wurde die entscheidende Schlacht geschlagen. Das, was aussah wie eine Niederlage für den Herrn Jesus, war in Wirklichkeit der Todesstoß für den Teufel. Ich möchte euch das noch ein wenig erläutern. In Johannes 12 spricht der Herr Jesus über sein kurz bevorstehendes Leiden und Sterben. Er kündigt es an. Und in diesem Zusammenhang sagt er ab Vers 31, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und wenn ich erhöht werde, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich euch alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und ihr Lieben, hier macht der Herr Jesus deutlich, wenn ich sterbe, dann ist es natürlich der Punkt, wo ich euch erlöse. Da werde ich als stellvertretendes Sühnopfer für alle Menschen sterben, um die Möglichkeit zu geben, dass sie mit Gott versöhnt werden. Aber es wird noch etwas passieren in diesem Zusammenhang. In diesem Zusammenhang wird der Teufel besiegt werden. Der Teufel, der Fürst dieser Welt, wird hinausgestoßen werden. Und wir hatten im letzten Hauskreis dann auch über diese Frage gesprochen. Und dann sagten wir, ja, aber der ist doch auch schon gefallen, als der Teufel sich erhoben hatte. Der Teufel, der war ja ein wunderschöner Engel, der sich gegen Gott erhoben hat und die Stelle Gottes einnehmen wollte. Und das führte zu seinem Fall und er rief andere Engel dann auch mit, die sich an diesem Aufstand beteiligten. Aber wir lesen auch, dass er selbst nach diesem Ereignis Zugang zum Thronsaal Gottes hatte. Wir lesen es zum Beispiel bei Hiob. Und dass er immer wieder dann auch Anklage erhoben hat, gerade gegen die Menschen, die Gott nachfolgten. Er hat sie immer angegriffen und verurteilt. Und stell dir vor, ich brauche nur auf mein Leben schauen. Der Teufel, der hätte so viel Grund, mich bei Gott anzuklagen. Es vergeht kein Tag, an dem ich alle Gebote Gottes halte. Und dann könnte der Teufel kommen und könnte sagen, guck mal, er hat gestohlen, er hat begehrt, er hat gelogen. Du bist der heilige Gott. Du musst diesen Sünder vernichten, du musst diesen Sünder bestrafen. Und eigentlich hat er recht. Das muss Gott normalerweise tun. Und immer wieder hatte der Teufel Zugang und konnte mich und dich, und er hat so viel zu tun, hätte allein mit mir schon so viel zu tun und mit jedem anderen auch. Und dann stellen wir uns das einfach nur mal vor, ein bisschen. Und dann ist Gott der Vater da und er zeigt auf seinen Sohn Jesus Christus, der ja in der Zwischenzeit von den Toten auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt. Und dann sagt der Vater, schau hier, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Das stimmt. Der Stefan, kannst du vergessen, sein armseliger Sünder. Aber weißt du auch, dass ich so sehr die Welt geliebt habe, dass ich meinen Sohn dahin gegeben habe, dass er die Schuld von dem Stefan auf sich genommen hat und weil er für diese Schuld gesühnt hat? Da ist nichts mehr, was du ihm vorwerfen kannst. Die Schuld ist bezahlt. Und um es mit Paulus zu sagen in Römer 8, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und ihr Lieben, das, was aussah wie der Sieg des Teufels, war in Wirklichkeit seine Niederlage. Er kann nichts mehr vorbringen gegen uns. Und dann lesen wir im Kolosserbrief, Kapitel 2, Abvers 14, noch Folgendes. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Am Kreuz wurde das alles besiegelt, als der Herr Jesus starb. Und dann heißt es geht es wie folgt weiter. Er hat die Mächte, also die feindlichen Mächte und Gewalten, ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Wann ist das geschehen? Als der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Da wurde die entscheidende Schlacht geschlagen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei dem einen Lied, das wir eben gesungen haben. Da hieß es, ich habe es nur kurz versucht mitzuschreiben, als sterbend, der sterbend einst als Überwinder den Menschenfeind gefällt. Da fehlen noch zwei oder drei Worte dazwischen. Du kennst es wahrscheinlich besser. Aber das wurde in diesem Lied besungen, dass sterbend er als Überwinder den Menschenfeind besiegt. In einem anderen Lied heißt es, in einem anderen Lied, das wir auch gerne in der Weihnachtszeit singen, freut euch doch, weil Christus siegt, sein wird die ganze Welt. Des Satans Reich dann niederliegt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt. Er hat es getan durch seinen Tod am Kreuz. Gehen wir die dritte Runde, die Verkündigung Jesu. Der Teufel ist besiegt, aber das Urteil ist noch nicht gesprochen, vollendet, vollzogen. Das wird noch passieren. Ihr Lieben, die dritte Runde besteht nun darin, dass auf der Grundlage dessen, was am Kreuz geschah, der Herr Jesus Menschen aus der Macht des Teufels befreit. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist und dem Teufel damit die Macht genommen hat, befreit er nun Menschen aus der Herrschaft des Feindes. Als Paulus seinen Auftrag bekam, ein Bote, ein Diener Jesu zu sein, dann bekam er folgenden Auftrag. Apostelgeschichte 26, Abvers 17. Ich sende dich zu den Heiden, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Und ihr Lieben, das ist die wunderbare Botschaft, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Deswegen ist jetzt die Befreiung von der Macht des Teufels und die Vergebung der Sünden möglich. Der Sündenfall hatte zur Folge, dass wir in den Herrschaftsbereich des Satans kamen. Epheser 2, Vers 1, da heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams am Werk ist. Das war unsere Situation. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Ihr wollt zwar Gutes tun, aber ihr könnt es doch nicht. Ihr seid so verdorben in eurem Innern, weil wir durch den Sündenfall wirklich unter die Herrschaft des Teufels gekommen sind und wir total verdorben wurden. Aber der Kreuzestod Jesu und die Auferstehung hat die Folge, dass Menschen aus der Macht des Satans befreit werden. Ich denke zurück an die Israeliten. Die waren einmal in der Gefangenschaft in Israel. Und Gott sagte, lass mein Volk ziehen, damit es mir dienen kann in der Wüste. Und der Pharao sagte, nee, mach ich nicht. Und dann sagt Gott wieder, lass mein Volk ziehen. Und es kommt eine Plage nach der anderen, bis der Pharao endlich sagt, geht, jetzt lasse ich euch ziehen. Und auch der Teufel möchte keinem die Freiheit wiedergeben. Aber es gibt einen Grund, warum er die Freiheit wiedergeben muss. Keiner hat die Macht, sich selbst zu befreien. Keiner hat die Macht, aus eigener Kraft gerettet zu werden. Keiner hat die Macht, in den Himmel zu kommen, wie sich das die Menschen so manchmal vorstellen. Ich tue doch so viel Gutes in meinem Leben. Nein, es gibt nur einen Grund, und das ist das Sühnopfer Jesu, das uns rettet. Eine Stelle haben wir uns angeschaut aus Offenbarung 12, Kapitel 12, Abvers 10. Ich lese euch das mal vor. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, das hatten wir eben schon gelesen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und jetzt kommt's, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten. Und ihr Lieben, es gibt nur einen Punkt, nur eine Möglichkeit, um von der Herrschaft des Teufels zu befreit zu werden. Das ist das Blut Jesu Christi. Die Tatsache, dass der Herr Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er uns erlöst hat, dass er uns erkauft hat, das ist die einzige Grundlage, das Blut Jesu. Das Blut steht für das Sühnopfer Jesu Christi, als er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und die Sünden getilgt hat. Kommen wir zur vierten und letzten Runde. Die Wiederkunft Jesu. Am Ende der Zeit wird der Herr Jesus wiederkommen. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern, und die Schrift ermahnt uns immer wieder daran, dieses im Blick zu haben, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Natürlich in der Adventszeit, da denken wir immer wieder daran, einmal an das erste Kommen Jesu, als er geboren wurde von der Jungfrau Maria, aber wir denken natürlich auch vorausblickend auf die Wiederkunft Jesu, wenn der Herr Jesus alles vollenden wird. Was wird geschehen bei der Wiederkunft Jesu? Er wird kommen, um die Welt zu richten. Er wird kommen, um den Teufel zu vernichten. Und er wird kommen, um eine Neuschöpfung zu kreieren, zu machen, bei welcher die Gläubigen in Ewigkeit bei Gott sind. Wir werden das gleich nochmal schauen. Lasst uns sehen, was uns über das Ende des Teufels gesagt wird. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 20, Abvers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus dem Gefängnis. Und er wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gott und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und dann fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und jetzt kommt's. Und der Teufel, der sie verführte, ist immer der, der verführt, Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist die finale Runde, bei der der Teufel, der jetzt schon niedergestreckt wurde, am Ende seine gerechte Strafe erhält. Und ihr Lieben, da brauchen wir keine Mitleid haben. Der Teufel ist der Verursacher durch diese Versuchung für alles Leid und für alle Not und für allen Tod in dieser Welt. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt und er hat die ganze Menschheit im Grunde mit in diesen Aufstand mit hineingenommen. Und er wird seine gerechte Strafe bekommen. Besiegt hat ihn der Herr Jesus am Kreuz. Und wenn er wiederkommen wird, wird er ihn in den Feuersee werfen. Das ist das Ende für den Teufel. Aber ich möchte positiv für uns enden. Denn mit der Wiederkunft Jesu wird es auch zu einer Neuschöpfung kommen. Petrus schreibt: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und das möchte ich euch nochmal sagen. Das, was am Anfang im dritten Kapitel der Bibel, was wir da lesen, wo dieses ganze Leid und diese ganze Not gekommen ist, das wird allein durch den Herrn Jesus Christus, durch sein Werk, durch sein Kommen beseitigt werden, eliminiert werden und er wird eine neue Schöpfung machen und das Paradies wiederherstellen. Das Paradies, wo wir Menschen in Ewigkeit bei Gott sein werden. Die Gläubigen, die sich dem Herrn Jesus anvertraut haben. Wir Menschen werden das Paradies nicht selbst herstellen können. Wir können uns noch so bemühen und wir können uns noch so anstrengen. Es wird uns nicht gelingen. Und dann lesen wir im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, wie es dann sein wird. Und damit möchte ich auch diese Predigt abschließen. Dann lesen wir, und das ist die Folge dessen, dass der Herr Jesus den Sieg errungen hat. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst Gott wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Soweit. Und hier wollen wir enden mit diesem Ausblick. Das wird geschehen, wenn der Herr wiederkommt. Wollen wir noch aufstehen und beten. Herr Jesus, wir können dir immer wieder nur danken. Und Vater, wir wollen dir danken, dass diese Verheißung, die du am Anfang der Bibel gegeben hast, dass diese dann endlich, als die Zeit erfüllt war, umgesetzt wurde und dass der Herr Jesus, dass du, Herr Jesus, den Sieg errungen hast. Danke, dass du den Feind besiegt hast. Danke, dass du gestorben bist am Kreuz, dass du auferstanden bist, dass du aufgefahren bist und regierst zur Rechten des Vaters. Und Herr, wir danken dir, dass du unsere Hoffnung bist. Danke, dass wir zu dir kommen durften, dass wir an dich glauben dürfen als unseren Erlöser, als unseren Heiland. Und danke, Herr, dass wir wissen dürfen, du wirst wiederkommen. Und du wirst das, was du angefangen hast, das wirst du vollenden. Genauso sicher, wie das eingetroffen ist, was du bisher getan hast. Danke, Herr, und da beten wir, dass wir den Blick wirklich gerichtet haben, einmal auf das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha, aber auch auf das, dass du wiederkommst, dass wir diese Tatsache wirklich in unserem Herzen behalten und dass wir uns auf den Tag deiner Wiederkunft ausrichten. Herr, wir danken dir noch einmal für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wirken in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Gelobt seist du, Herr. Amen.